Ja, das Lied passt tatsächlich gut. Vielen Dank für die Einladung. Ich weiß gar nicht, wie oft, wann ich das letzte Mal da war. Ich glaube, im Sommer letzten Jahres. So lange ist das schon wieder her. Es gibt auch wieder so Nachrichten. Wir sind ja Mitarbeiter im Help Center. Heute ist ja meine Frau auch mal dabei. Da könnt ihr gerne ein paar, ich habe verschiedene Exemplare mit, da könnt ihr gerne ein paar mitnehmen. Und ich dachte, das passt eigentlich auch so. Freudenblockierer, die Freude ist auch blockiert, wenn man falsche Prioritäten setzt. Wir haben so einen jungen Mann in unserer Gemeinde, der einen schweren Unfall hatte und der sehr unglücklich aussieht. Verheiratet, Familie, und er kommt in Gottesdienst, aber hat eine ganz negative Ausstrahlung an. Sein Problem ist, er kann nicht Ja sagen zu Gottes Wegen, sondern er rebelliert gegen den Unfall, der er hatte, der natürlich auch schlimm war und der viel Leid verursacht hat. Aber es gibt nichts anderes, als Ja zu sagen, auch zu dieser Wegführung, auch wenn es wehgetan hat. Und solange er das nicht tut, kann man wetten, wird er keine Freude bekommen. Der muss in dem Fall Ja sagen zu Gottes Wegen. Also Freudenblockierer, da steht so ein bisschen was drin. Das passt auch zum heutigen Thema. Ich hoffe, die Stimme hält. Ich habe gerade gemerkt beim Singen, dass es mich angestrengt hat. Deshalb habe ich mich ein bisschen zurückgehalten. Wir hatten vor drei Wochen starb der Gründer des Help-Centers, Richard Straube. Der ist wahrscheinlich einigen von euch bekannt. Zwei Tage vor seinem 91. Lebensjahr. Und seine Brigitte ist 94 geworden, genau heute vor einer Woche. Also wir haben kurz nacheinander Geburtstag. Und ich hatte das Vorrecht, die Beerdigung zu halten. Das war sein Wunsch. So habe ich das gemacht. Und so einiges werdet ihr auch heute hören, was ich auch bei der Beerdigung sagen durfte. Natürlich nicht das Gleiche, aber ein paar Auszüge. Richard Straube, habe ich ja so die letzten 10 Jahre erlebt. Der wohnte ja noch auf dem Help-Center-Gelände und war noch im Verein und hat auch noch, die haben noch bis vor 5 Jahren, waren die noch unterwegs, auch zum Predigen, auch hier hin und wieder, wie ich weiß, und auch noch ganz fit. Und die letzten 5 Jahre waren sie dann im Altenheim. Also ich kenne ihn seit 10 Jahren persönlich, aber ich habe ihn schon vor 30 Jahren, nicht ganz, 27 Jahren erlebt auf der Bibelschule. Da hat er unterrichtet als Gastlehrer und hat auch viel vom Help-Center erzählt. Und damals wurde uns schon warm ums Herz, weil das war einfach beeindruckend zu hören von ihm, wie Menschen durch Gottes Wort, in erster Linie durch Gottes Wort und durch Gebet wieder gesund werden. Und das hat uns damals so gepackt. Es hat zwar noch eine Weile dauern sollen, bis wir dann auch Mitarbeiter wurden, aber das hat uns nicht mehr losgelassen. Und wir versuchen das bis heute in vielerlei Hinsicht, ähnlich wie Richard Straube das begann, noch weiterzuführen. Er war tatsächlich ein Mann des Wortes und auch des Gebetes. Der handelte nach Gottes Wort, hatte einen kindlichen Glauben, der sich auch im Gebet widerspiegelte. Das ist tatsächlich so, das kann schon fast nerven. Also wenn man jetzt so hilfesuchender Gast ist, kommt ins Help-Center, und da wird so viel gebetet, das nervt schon fast, sage ich mal, wenn man jetzt im Glauben nichts anfangen kann. Weil wir eben bei jeder Gelegenheit auch beten. Auch mit den ungläubigen Gästen. Die müssen ja schließlich lernen, wo wir letztendlich unsere Hilfe her erwarten. Und so fing der Richard auch an. Und vielen wurde das zum Segen. Also entweder bekehren sie sich dann irgendwann oder sie müssen halt gehen. Aber viele bleiben, auch wenn sie noch nicht bekehrt sind, weil sie einfach die Wertschätzung genießen in der Gemeinschaft unter Christen. Und es scheint so tragend zu sein, so ein tragendes Element, dann nehmen sie das ganze Fromme eben auch in Kauf. Und irgendwann bekehren sie sich dann doch. Wir haben zumindest jetzt erlebt bei Pro Christ, dass 3 junge Männer sich bekehrt haben. Manche von euch wissen vielleicht, das Herz vom Richard Straube war total schwach. Natürlich wurde er fast 91, aber der sollte eigentlich aufgrund seines schwachen Herzens schon mit 43 sterben. Wer das noch nicht weiß, jetzt hört ihr das. Der Arzt prognostizierte ihm, also sie haben nur noch ein halbes Jahr zu leben. Der hat den Arzt viele Jahre überlebt und diesen Herzinfarkt auch, also 47 Jahre länger durfte er noch leben. Und ich denke, das liegt auch vielleicht daran, dass sein Herz für den Herrn brannte im wahrsten Sinne des Wortes. Bei seiner Beerdigung wurden 15 Nachrufe gesprochen. Einige davon sind dann in den nächsten Nachrichten abgedruckt, also die kriegt er ja, glaube ich, auch, sonst bringe ich sie irgendwann wieder mal mit. Und unter anderem hat dann einer erzählt, der ist jetzt auch schon 60 oder knapp 60, aber als der ein junger Mann war, da haben die Richard gehört mit einer Jugendgruppe und da hat er so begeistert von der Arbeit erzählt mit Randgruppen, dass alle einfach angesteckt wurden, mit Randgruppen jetzt arbeiten zu wollen. Das Herz war schwach, aber es brannte für seinen Herrn und Heiland und das war ansteckend. Und er war ein Mann, der ein kindliches Vertrauen zu Gott besaß, ich sagte es schon. Zu mir hat er mal gesagt, nachdem er schon 50 Jahre Seelsorgeerfahrung hatte, muss man sich mal überlegen, 50 Jahre, schon als Seelsorger tätig. Und Straubes haben ja fast bis zuletzt die ganzen Gäste auch erlebt. Und wir hatten weit über 3000. Also die haben natürlich nicht alle namentlich vielleicht sich merken können, aber viele haben die selber erlebt und auch wie denen geholfen werden konnte. Und die waren dann noch bis vor wenigen Jahren aktiv im Dienst, auch zu Seelsorgegesprächen. Und da sind die manchmal richtig weit gefahren, weil bei problematischen Fällen, da musste man eben keinen anderen Rat, als sich an Straubes zu wenden. Und dann sagte er mir mal, Uwe, bete für mich, ich habe wieder ein Seelsorgegespräch. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich da helfen soll. Ich kann nur beten. So kindlich hat er geglaubt und so hat Gott ihn gebraucht. Und dann hat Gottes Geist eben durch ihn gewirkt und Menschen helfen können, auch mit Problemen, wo man vielleicht gar keinen Rat so sonst gefunden hätte. Ein Motto von Richard, das ist auch das, worum es geht, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Wer weiß noch, wann das Jahresmotto war, in der Kirche des Nazareners in Gelnhausen. Ich weiß es noch, ich war da jung bekehrt, 1988 war das Jahresmotto und deshalb war das auch für mich so ein Motto, was mich entscheidend geprägt hat als jemand, der ein halbes Jahr gläubig war und dann mit so einem Motto konfrontiert wurde. Und das hat mir geholfen, meine Prioritäten im geistlichen Leben immer neu zu überdenken und immer wieder mich zu fragen, ja, trachte ich denn wirklich noch nach Gottes Reich? Hat es immer noch die oberste Priorität? Bei Richard war das so. Und das war bei der Gründung des Helpsenders oberste Priorität. Und ist es bis heute geblieben. Das Helpsender ist ein Glaubenswerk, so wie Richard es aufgebaut hat. Und er hat tatsächlich so gebetet, Herr, wir haben so viel Arbeit mit den Hilfesuchenden, wir können uns nicht ums Geld kümmern. Das musst du machen. Amen. Und so beten wir heute noch. Wir sind immer noch ein Glaubenswerk, wir leben nur von Spenden und wir brauchen sage und schreibe 'ne Riesensumme. Wir haben 28 Mitarbeiter, die alle bezahlt werden. Natürlich sind die Hälfte davon Minijobler oder Teilzeitler, aber es ist allein durch Personalkosten, kommt viel Geld zusammen und noch die 6 Häuser, die wir verwalten und in Schuss halten. Da sind denkmalgeschützte Häuser dabei, das kostet auch manchmal viel. Also Herr, wenn du den Geldhahn abdrehst, hören wir einfach auf. Wir trachten danach, dein Reich zu bauen und dazu gehört, dass Menschen, die ja Ewigkeitsgeschöpfe sind, gerettet werden oder eben ihr Leben lernen, für dich einzusetzen. Sprich Heiligung ist ja hier auch ein gutes Thema, Heiligung, also in der Kirche des Nazareners. Das ist nämlich das Zweitwichtigste. Entweder wir sind verloren, dann müssen wir uns bekehren. Und wenn wir bekehrt sind, dann müssen wir in der Heiligung wachsen. Menschen trachten ja nach hohen Dingen. Mein größter Jugendtraum war, ich habe gerade, als wir da vorbeigefahren sind, in Wertheim, wir kamen nämlich aus Kassel, sind dann früher von der Autobahn und sind durch Wertheim gefahren. Und in Wertheim geht es ja dann über die Brücke von Alt-Wertheim nach Neu-Wertheim und da ist ein Fußballplatz. Und da habe ich als Zwölfjähriger ein Tor geschossen von der Mittellinie. Das ist kaum zu schaffen eigentlich, aber wie das so ist, der Ball kam einfach Volley, also das heißt, der kam im hohen Bogen zu mir und wenn man den voll trifft und gut trifft, dann kann man auch als Zwölfjähriger recht weit schießen. Ich hatte den Vorteil, der Tormann kam raus und der Ball sprang vor ihm auf und ich sprang über den Tormann drüber und war im Tor. Also ich habe nicht direkt bis ins Tor geschafft, aber mit einmal Aufsprung ist er ins Tor gekullert. Damals dachte ich noch, also Bundesliga-Fußballer, das wäre doch was. Also wenn ihr es noch nicht wisst, jetzt, das war so ein meiner Träume. Ein anderer war Schauspieler, das ist auch nicht schlecht, so berühmt zu werden. Die haben auch oft genug Geld. Vielleicht habt ihr andere Träume gehabt, vielleicht habt ihr auch schon früher zum Herrn Jesus gefunden, habt gleich die richtigen Prioritäten gesetzt. Bei mir war das nicht so. Ich wollte Bundesliga-Fußballer werden. In Psalm 90, das ist ja eigentlich oft ein Wort, was man bei Beerdigungen auch verwendet, da heißt es, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ich habe ja auch schon viele Beerdigungen halten dürfen und da habe ich den Vers auch oft erwähnt. Ich denke, klug bedeutet auch, die richtigen Prioritäten zu setzen. Und tatsächlich, dieser Gedanke an das Ende hat mich als 25-Jähriger noch vor meiner Bekehrung beschäftigt. Wie wird mein Ende aussehen? Was setze ich für Prioritäten? Was erwarte ich? Wie wird denn mein Sterben mal aussehen, wenn es jetzt so weitergeht, wie es so üblich ist, mit Karriere, Familie, Kinder und irgendwann liegt man auf dem Sterbebett und alle um einen rum und dann war es das. Aber was ist wirklich bleibend? Was hat man für Frucht gebracht? Was hat man wirklich erreicht mit seinem Leben? Hat man etwas verändert? Hat man die Welt ein bisschen besser gemacht? Hat Gott durch mich die Welt ein bisschen positiv verändert? Hoffentlich. Ich denke, Richard war klug. Der setzte die richtigen Prioritäten. Oft ist es ja so, dass wir sagen in unseren Tagen, wenn ein Kind zur Welt kommt, ein Baby, Hauptsache gesund, kennt ihr das? Das sagt man auch unter Christen manchmal ganz schnell. Als wenn das so wichtig wäre. Annas Schwester ist schwerbehindert. Natürlich ist das schlimm. Aber die Ewigkeit, die viel länger ist als die irdische Zeit, die wird sie beim Herrn im Himmel verbringen dürfen. Und unsere Nichte hat ein Kind geboren mit Down-Syndrom. Willi kann auch ein Lied davon singen. Das ist nicht so leicht. Man wünscht sich sicher ein gesundes Kind, aber Hauptsache gerettet sollte doch unser Anliegen sein. Hauptsache, das Kind wird mal Jesus kennenlernen, oder? Was nützt es denn, wenn ich ein gesundes Kind habe, was ich geboren habe für die Hölle? Was dann nur Schande macht und ihr glaubt gar nicht, was wir für schwierige Menschen bei uns haben. Und überall, wo ich hinkomme, da erlebe ich dann, da kommen dann auch Christen oft und suchen Rat. Und die haben dann manchmal 4 Kinder, von denen sind 3 gut geraten und 1 läuft nicht so rund. Macht große Probleme mit ganz schlimmen Verhaltensweisen. Also Hauptsache gesund ist gar nicht so entscheidend, oder? Richard und Brigitte hatten ja keine leiblichen Kinder, die man sich sicherlich wünscht als Ehepaar und besonders als Mutter, kann man verstehen. Aber sie gründeten das Helpcenter vor fast 50 Jahren und haben viele, viele geistliche Kinder. Und das ist doch toll, oder? Sie trachteten nach dem Reich Gottes. Geistliche Kinder zeugen, das ist doch noch viel besser eigentlich, oder? Natürlich hängt man dann auch noch mal ganz anders am Helpsender, und das Loslassen war nicht immer so einfach der Arbeit, aber kann man auch verstehen, die geistlichen Kinder gehören zu ihrer Familie. Und aus denen wiederum wurden Menschen, die sich selbst nach dem Reich Gottes sehen und wiederum geistliche Kinder zeugen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Es lohnt sich, denke ich, nach Gottes Reich zu trachten. Wenn wir den Abschnitt, ich lese mal auszugsweise, ich nehme doch mal meine Brille zur Hilfe, sicher ist sicher. Da heißt es Vers 24, oder in Vers 19, ich lese ein paar Auszüge aus dem Kapitel, wo dieser Vers enthalten ist, Kapitel 6, Matthäus, Vers 19, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen, wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Dann Vers 24, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Darum sage ich, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an, sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Erstmal so weit. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch alles andere zufallen. Hier ist von Kleidung die Rede, von Nahrung. Aber man kann eigentlich sagen, übertragen alles, was wir brauchen, oder? Materielle Dinge, Essen, Trinken. Und Gott hat versprochen, sich darum zu kümmern, wenn wir nach Gottes Reich trachten. Aber das ist gar nicht so einfach. Das ist nicht einfach, sage ich euch. Da kommt dann, was macht man denn? Was macht man denn heute, wenn man Geldnot hat? Da gibt es Fundraising, wer das noch nie gehört hat. Also man kann Menschen einstellen, die Geld eintreiben, sage ich jetzt mal. Also nicht jetzt, weil jemand verschuldet ist, sondern die treiben das Geld für den Herrn ein. Ich will das auch gar nicht verurteilen. Das ist eine ganz gängige Methode inzwischen, die viele Missionswerke anwenden. Aber ich habe mir gesagt, wenn Gott doch versprochen hat, dass er sorgen wird, wo ist denn dann unser Vertrauen? Müssen wir... Das ist gar nicht so einfach, versteht ihr? Ich sehe ja die Zahlen und die stimmen oft nicht. Da sind oft rote Zahlen. Und dann kommt man so auf Ideen, ja, ich wüsste sogar gar, wie ich das Geld zusammenkriege. Da muss man vielleicht nur einen bestimmten Bruder anrufen, hetze nicht mal. Und das halte ich auch für möglich, sogar erlaubt. Aber ich kann auch vertrauen, dass Gott dafür sorgt, oder? Also ich kann beides. Ich kann mich einsetzen. Ich werde nie vergessen, als mir mal jemand Geld schuldete. Da kriegt man richtig böse Gedanken. Also wenn man dann das gerade braucht und der hat eigentlich genug und könnte es eigentlich so langsam zurückgeben und er gibt es nicht her. Und man braucht es gerade selbst. Da kommt man auf ganz böse Gedanken, sage ich euch. Und dann predigt er vielleicht sogar noch. Und da kommt man noch, denkt man, wie kann der predigen, wenn er mir das Geld noch schuldet? Wisst ihr, wie ich das losgeworden bin? Diese Sorge, das ging ja über 10 Jahre, das war auch nicht wenig. Das hat uns gefehlt. 10 Jahre hat Gott gebraucht, bis ich kapiert habe, Mensch, das Geld gehört ja ihm. Alles gehört ihm, oder? Also ich hoffe, du hast es schon gelernt. Also alles gehört dem Herrn. Ihm gehört alles. Ihm gehört die Welt. Und du gehörst ihm ja auch. Also wenn du ihm gehörst, da ist ja das immer eingeschlossen, sei denn du hast es gerade bei dir. Aber verstehst du, du gehörst Gott. Du kannst natürlich so leben, als gehörst du Gott nicht. Und du kannst mit deinem Geld auch machen, was du willst. Klar, du musst ihm nicht geben. Du musst ihm nicht 10% geben. Du musst ihm auch nicht 90%, obwohl ja ihm alles gehört. Also wir behalten ja eigentlich das meiste meistens für uns. Aber als ich das, theoretisch wusste ich das schon lange, schon drüber gepredigt, aber das hat so lange gedauert, bis ich kapiert habe, Herr, soll er glücklich werden? Das ist ja eh dein Geld. Und wenn du willst, dass ich es wiederkriege, dann wirst du mir es schon rechtzeitig geben. Und dann habe ich aufgehört, mich zurückzusehnen danach. Prompt hat er mir es gegeben. Ja, so ist es mit dem Reich Gottes. Gott sorgt für uns, wenn wir endlich aufhören, uns zu sorgen, oder? Wenn man hier den Text liest, da ist ja sogar überschrieben, vom Schätze sammeln und sorgen. Ist ja interessant, so ist es überschrieben. Als wenn es um Schätze sammeln und sorgen ginge. Dabei geht es darum, nach dem Reich Gottes zu trachten. Und wir sollen uns nicht Schätze sammeln und nicht sorgen. Versteht ihr? Aber warum ist denn da so viel die Rede davon, was wir alles nicht tun sollen? Das ist ja, das meiste ist ja davon, was wir alles nicht tun sollen. Ja, weil wir genau das machen, was wir nicht tun sollen. Das fängt ja als Kleinkind an. Die Kleinkinder tun immer das, was am liebsten, was sie nicht dürfen. Das macht scheinbar irgendwie mehr Spaß und das hört im Erwachsenenalter nicht auf und als Christ auch nicht. Wir sagen oft nicht Ja zu Gottes Wegen. Wir reizen das manchmal aus. Wir sollen nicht Schätze sammeln als Christen, uns nicht Sorgen machen. Und hier steht, wo dein Schatz ist, ist dein Herz. Merkt ihr was? Wofür schlägt mein Herz? Ich bin frei von materiellen Dingen und auch von Sorgen, wenn ich nach Gottes Reich trachte. Wenn ich wirklich alles auf eine Karte... Herr, ich gehöre doch dir. Du kümmerst dich doch um alles, oder? Muss ich denn immer auf mein Recht pochen und mich durchsetzen? Das kann man ja, je länger der Hebel ist, oder... Ja, gerade als Chef kann ich mich ja immer einfach durchsetzen, theoretisch, auf Kosten der Mitarbeiter. Natürlich, lasst sich nicht alle machen, was sie wollen oder so. Das ist ja auch schon meine Aufgabe, da aufzupassen. Aber in gewisser Weise bin ich ja auch dem Herrn unterstellt. Und wie führt man? Durch Vorbild, in erster Linie, das wissen wir alle, theoretisch zumindest, aber das ist so schwer. Das ist so schwer. Richard setzte immer alles auf eine Karte. Der war richtig mutig im Vertrauen aufs Reich Gottes. Da war mal eine Gruppe, also in den 70er Jahren, da gab es nur das Haus in Herbstein, und da war so eine Gruppe von politisch interessierten Männern zu Gast aus allen möglichen Berufe. Und dann fragten die ihn, warum er nicht staatliche Gelder in Anspruch nimmt. Das steht ihm doch zu mit so einer Arbeit. Das kann man doch fördern lassen. Und da sagte er Folgendes. Können Sie mir denn garantieren, dass der Staat uns auch in 10 Jahren noch Fördergelder zahlt? Und da sagten die, ja, kann man nie wissen. Sehen Sie, mein Gott wird in 10 Jahren immer noch für die Arbeit des Hepsenders sorgen. Das ist jetzt 40 Jahre her, preist den Herrn. Er sollte Recht behalten. Wir haben keine Schulden. Man kann nicht Gott dienen und den Mammon, haben wir gelesen. Nicht zwei Herren. Entweder werden wir den einen hassen und den anderen. Also muss Gottes Wort immer so radikal sein? Wir dürfen nicht mal die Welt lieb haben. Dabei müssen wir drin leben. Also es ist richtig schwer, oder? Ja, was sollen wir denn jetzt machen? Lass mich alle in Ruhe. Nee, ich denke es einfach. Die Priorität, das Bewusstsein, ich lebe hier, aber ich bin nicht von dieser Welt. Ich bin ein Himmelsbürger und meine Schätze sind im Himmel. Meine Wohnung ist auch im Himmel, nicht das schöne Haus hier auf Erden, was ich vielleicht gebaut habe. Meine Schätze, und Jesus bereitet mir die Wohnung bereits vor, der bezieht schon die Betten. Wie mal eine Jungbekehrte so schön salopp sagte. Das ist doch traumhaft, oder? Also wenn der schon seit 2000 Jahren damit beschäftigt ist, uns die Wohnung herzurichten, das muss der Wahnsinn sein, oder? Aber wir sehen ja goldene Straßen, also wahrscheinlich haben wir dann endlich goldene Wasserhähne, wie wir uns vielleicht schon immer erträumt haben. Der Ceausescu hat es ja gehabt, hat ihm auch nicht lange Freude gemacht. Wir sollen uns nicht sorgen um unser Leben, heißt es hier, Vers 25. Warum? Leben ist mehr als die Kleidung. Wir sind mehr wert als die Vögel. Wir können unser Leben nicht verlängern, heißt es dann Vers 27. Wer unter euch, der seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr es sich auch darum sorgt. Also das sind Sorgen, bringt ja nie was, haben wir schon gemerkt. Also wir sorgen uns, es wird immer eher schlimmer, oder? Das Problem wird meistens eher schlimmer durch Sorgen. Es geht ja nicht dadurch weg. Und dann sorg dich nicht ums Essen, Vers 28, oder um die Kleidung. Und dann selbst Salomo in seiner Herrlichkeit ist besser angezogen. Das Gras ist besser angezogen als Salomo. Und dann, gewaltig finde ich dann, Vers 28, wo steht's? Vers 31, warum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Und dann kommt so ein harter Satz. Nach dem allen trachten die Heiden. Also mit anderen Worten, wenn wir uns sorgen um Essen, um Kleidung, um unser Leben, dann sind wir eigentlich wie Heiden. Das passt nicht zu uns. Zu uns passt, dass wir die Prioritäten setzen. Wir trachten nach dem Reich Gottes. Das ist die einzige Sorge, die wir haben sollten, statt den vielen anderen, die wir auch haben. Und ihr glaubt es nicht, natürlich, wenn unsere hilfesuchenden Gäste zu uns kommen, die haben ja andere Sorgen. Die trachten doch nicht nach dem Reich Gottes. Das ist ihnen piepegal. Die kümmern sich nur um ihre Sorgen, um ihre Probleme. Die wollen sie loswerden. Aber es ist ein Geheimnis darin, dass sie ihre eigenen Sorgen umso mehr loswerden, je mehr sie nach dem Reich Gottes trachten. Das ist wie ein Geheimnis. Aber ich habe ja schon zugegeben, bei mir hat das so eine Lektion hat 10 Jahre. Also was erwarten wir denn von anderen Menschen? Manchmal wird mir ja gern, Mensch, die Gäste, ach, die bekehren sich und zack, papp, da geht's rund und alles ist gleich, alle Probleme sind gleich weggebetet. Oder Gott lässt sich manchmal Zeit. Der vergewaltigt keinen, auch dass er heilig lebt. Der lässt sie alle, wie sie sind. Und jeder sich frei entscheiden, ich möchte ein Mann oder eine Frau werden nach dem Herzen Gottes. Ich möchte von ganzem Herzen nach dem Reich Gottes trachten. Der zwingt uns nicht. Sonst wird es ja hier auch nicht stehen. Wir dürfen uns sorgen, wir dürfen machen, was wir wollen. Theoretisch, obwohl wir Gott gehören. Aber denken wir nochmal an das Thema. Ich glaube, es gibt keine größere Freude, als ganz für den Herrn zu leben. Als ganz diese Priorität zu setzen, nach dem Reich Gottes zu trachten. Das sollte unsere Sorge sein. Das Reich Gottes ist den Heiden natürlich egal, aber uns doch hoffentlich nicht. Und das wünsche ich mir, dass unser Herz ungeteilt an dem Herrn hängt. Und wir machen bestimmt nichts falsch. Ich hoffe, wir können das mal erleben, ganz praktisch, wie Gott für uns sorgt. Wir hören das immer oft von anderen, dass sie vielleicht mal ihren letzten Hunderter aus dem Portemonnaie irgendwo hinspenden und dann auf wundersame Weise plötzlich das Geld wiederbekommen oder in doppelter Weise. Das lesen wir oft von anderen, aber können wir das nicht auch selber erleben? Weil wir diese Priorität setzen? Ich habe vor kurzem so ein Beispiel erlebt. Ich muss jetzt aufpassen, nicht so viel, dass ich es verfälsche ein bisschen. Da war so eine Sache, die mich total hat. Da war ich in der Situation und ich dachte zwar, Gott wollte, dass ich das tue oder diese Position, aber es ging alles drunter und drüber und ich dachte nur, nix wie weg. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und dann habe ich ganz kindlich, habe ich ja von Richard gelernt, aber auch vom Herrn gebetet, Herr, ich kann nicht, ich habe es ihm einfach so gesagt, ich kann nicht mehr. Das drückt mich so dermaßen nieder, ich halte es nicht mehr aus. Bis man so betet, da ist man wirklich am Ende. Und das ist so gut, am Ende zu sein, das glaubst du gar nicht. Unsere Gäste müssen alle die kommen mit den schlimmsten Problemen, die man sich vorstellen kann, die sind aber noch nicht am Ende. Die müssen alle noch kapitulieren, bevor sie heil werden. Da müssen wir alle hin. Und da kann man manchmal nicht verzweifelt genug sein, dass man wirklich mit leeren Händen sich vor Gott hinwirft, Herr, hier bin ich, ich kann nichts mehr tun. Und Gott schenkt einem da manchmal Tränen und Tränen der Verzweiflung, aber auch der Kapitulation, der Hingabe, Herr, ich kann, weiß keinen Rat mehr. Du musst jetzt eingreifen. Ich möchte doch nur nach deinem Reich trachten. Aber du hast doch versprochen, manchmal muss man Gott festnageln, hier steht es geschrieben, so wird euch das alles zufallen. Das ist dann kein Zufall, was dann kommt. Das hat er versprochen, wir können ihn festnageln. Herr, du hast es gesagt, du kümmerst dich. Und dann sind Dinge passiert, da staune ich heute noch, was da alles passiert ist, dass Gott bestätigt hat, das ist die richtige Aufgabe, die du da gerade tust. Und alles wurde plötzlich zu meinen Gunsten gelenkt, dass ich einfach nur staunen konnte. Ich kann vielleicht irgendwann die Geschichte mal ausführlicher erzählen, ich kann es jetzt nur so andeuten. Aber immer wieder die Priorität, Herr, ich gehöre doch dir. Und wenn du das jetzt möchtest, wenn du mir diese Aufgabe anvertraut hast, dann wirst du auch dafür sorgen, dass alles glatt läuft, sage ich jetzt mal. Und im Help Center erleben wir das so. Menschen müssen manchmal zerbrechen. Nicht den Willen brechen oder sonst was, die müssen einfach mit ihrem ganzen Schlamassel, man hält ja oft auch seine Probleme noch fest. Was hat man denn sonst noch zum Erzählen? Manche haben nur ihre Probleme zu erzählen. Was sind sie denn noch? Wo sitzt denn ihre Identität ohne die Probleme, die sie haben? Da sind sie ja eine Null. So haben sie wenigstens noch ihr Problem. Manche Gäste ticken so. Den muss man das auch noch wegnehmen. Jetzt hör mal auf und fang mal an, nach Ja zu sagen. Was haben wir gesungen? Sag Ja zu Gottes Wegen. Sag doch einfach mal Ja. Wir beten oft im Vaterunser, dein Reich komme. Wenn wir das nur so meinen würden, wünsche ich mir. Es geht uns doch oft um unser Wohl, oder? Herr, lass es mir wohl gehen, müssten wir da manchmal einsetzen. Lass es mir doch gut gehen. Nee, dein Reich komme. Wir müssen mal überlegen, die Jünger Jesu. Bis auf Johannes, na gut, der eine Judas hat sich umgebracht. Johannes kam in die Verbannung, ist auch nicht unbedingt so schön. und die anderen starben den Märtyrertod. Also uns geht es schon hier relativ gut, wir müssen gar nicht. Aber nur mal das beachten. Kostet uns das was, dass wir Christen sind? Trachten wir nach dem Reich Gottes, auch wenn es Gegenwind gibt? Sind wir mutig, Bekenner zu sein? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Das war der Vers, den sich Richard für die Beerdigung gewünscht hat. Und da gab es noch einen zweiten Vers. Was ihr diesem, meinem geringsten Bruder getan habt, das habt ihr mir getan. Aus Matthäus 25, Vers 40. Wir dürfen nie vergessen, die Dinge, die Schätze hier auf Erden, wir nehmen nichts mit. Es bleibt alles hier. Das Einzige, was wir mitnehmen, sind Menschen. Nur Menschen leben ewig. Und da sollten wir unsere Priorität setzen. Das gehört zum Reich Gottes. Jesus kam, um das Reich Gottes zu bauen. Und der Heilige Geist in uns möchte uns dazu gebrauchen, das Reich Gottes weiterzuführen. Dass wir Botschafter an Christi Stadt sind, dass wir Menschen zum lebendigen Gott rufen. Und dass wir uns um Menschen kümmern. Was ihr diesem, meinem geringsten Bruder getan habt, habt ihr mir getan. Das war das Anliegen, das Herzensanliegen, dass das Helpcenter gegründet wurde. Es lohnt sich, sich in Menschen zu investieren und sie für den Himmel zu retten. Das ist doch unsere wichtigste Aufgabe. Und das war das, was Richard antrieb, was auch uns antreiben sollte. Und ich denke, es lohnt sich, richtige Prioritäten zu setzen. Und der Vers, ich weiß noch, wie der mich gepackt hat, damals 1988, aber der packt mich immer wieder. Das war damals so ein prägender Vers. Aber man muss immer wieder neu diese Lektion lernen und in immer wieder neuen Bereichen durchbuchstabieren. Trachte ich auch in dieser Sache jetzt nach dem Reich Gottes oder will ich das alles selber regeln? Natürlich sollen wir nicht Däumchen drehen und abwarten, mal gucken, was Gott alles tut. Ich sage, mach mal gar nichts. Wir sollen aktiv sein für den Herrn, oder? Wir sollen uns einsetzen. Wir sollen bereit sein, zu gehen, loszugehen. Und wir dürfen, wie gesagt, eine Sorge ja behalten. Die Sorge um das Reich Gottes. Das sollte unsere größte, aber auch einzige Sorge sein. Amen.